Lieber Rainer, vielen Dank für deinen
Bitte schön.
Vortrag. Wir haben jetzt noch knapp eine halbe Stunde für Fragen. Das ist nicht mehr viel, aber wir haben ja am Schluss noch die Abschlussdiskussion, wo dann Fragen Platz finden, die jetzt zeitlich bedingt eben nicht gestellt werden können. Aber wie gesagt, ja, eine halbe Stunde haben wir noch. Ja, bitte sehr.
Ja, Sie haben so etwa gesagt, dass ohne das jüdische Gesetz, also die Dissertation,
Ja.
Auch vom Sozialpsychologie nicht verstanden werden kann und haben das, oder
Schon verstanden werden kann, aber
okay, aber so
ich würde die
sozusagen
Priorität dort
für
setzen.
die Priorität, ja, haben es dann begründet mit dieser Darstellung des jüdischen Ethos in der Diaspora, also der Praktik. Der religiösen Praktik. Nun ist aber die religiöse Praktik nicht dasselbe wie die sozioökonomische Struktur. Also das ist ja dann doch eindeutig ein Begriff aus der marxischen Theorie oder Tradition. Und meine Frage ist jetzt, wo kommt bei Fromm genau der Marxismus her? Also wie
Also,
kann man das irgendwie überhaupt personell und zeitlich sagen, oder ist das Zeitgeist, oder wie?
wenn man die Belegungsbogen anschaut, welche Fächer Fromm hier in Heidelberg belegt hat, da gab es auch Vorlesungen oder Seminare zum Marxismus. Also er muss mit dem Marxismus oder mit Marx zu seiner Studentenzeit schon in Berührung sein. Aber vielleicht, bevor ich an der Stelle weitermache, zunächst noch einmal der Begriff, der entscheidende Begriff, der meiner Meinung nach das Verbindungsglied zu den sozioökonomischen Erfordernissen ist, ist der der Lebenspraxis. Dass er sagt, also der Ausgangspunkt seiner Untersuchung war ja, eine in der Diaspora lebende Gruppierung, die nicht geschützt ist durch institutionelle Größen, weil die Diaspora-Juden immer sozusagen schlecht geduldete Gäste in einer fremden Gesellschaft und Kultur waren. Ja. Wie passiert es dort, dass diese Menschen trotzdem ähnlich denken, fühlen und handeln? Das ist meine Interpretation, aber das ist ja die Frage, was lässt diese Menschen eine ganz bestimmte Art zu leben praktizieren. Und ich habe das immer so verstanden und Fromm gebraucht den Begriff der Lebenspraxis. Der Lebenspraxis, die durch diese religiöse Praxis bestimmt ist, also wo die Tora diese Funktion übernimmt als eine in dieser Gruppierung gemeinsam gelebte religiöse Praxis. Aber der Punkt ist, dass es an der Stelle eben nicht zu einem gemeinsamen Handeln kommt aufgrund von Außenhalten. Das ist, denke ich, ein entscheidender Punkt dabei, den er da zeigen will. Und das ist die soziologische Fragestellung dabei. Dass das noch nicht die Marx'sche Theorie ist, denke ich auch. Und dass da ganz viel dazugekommen ist, vor allem mit der Entdeckung auch der Frühschriften von Marx. Und da haben Sie, Sie werden ja vermutlich da mehr drüber noch gleich nachher sagen. Ich denke, dass da viel an Reflexionsarbeit und Ideen noch einmal dazugekommen sind. Ich möchte nicht sagen, dass das nicht ein ganz entscheidender Schritt war, den er im Kontext der Frankfurter Schule, mal kurz gesprochen, dass das nicht ganz entscheidende Schritte waren, die er in diesem Kontext getan hat. Mein Anliegen ist nur, den Fromm aus seiner jüdischen Tradition oder aus seiner jüdischen Sozialisation und aus diesem soziologischen Hintergrund. Deswegen würde ich auch fordern, es gibt einen ganz massiven Forschungsbedarf im Blick auf die zionistische Episode von Fromm und was er da publiziert hat, im Blick auf Alfred Weber. Da gibt es wenig bisher nur, was eigentlich diese Soziologie von Alfred Weber war und dann vor allem im Blick auf den Rabbinkow, von dem es sozusagen nur einen größeren Artikel gibt, der lustigerweise die Überschrift hat Individuum und Gesellschaft. Also, dass sich genau mit dieser Frage der Relation von Individuum und Gesellschaft auch beschäftigt und wo man ganz viele ähnliche Formulierungen finden kann wie in Fromms Dissertation und in den späteren Dingen. ich glaube einfach, dass das ein viel stärkerer Einfluss ist und dass die allgemeine Geschichtsschreibung, dass man Fromm immer mit der Frankfurter Schule beginnen lässt, an der Stelle ein Stück revidiert werden soll. Das wäre mein Anliegen. Und Fromm ist sehr viel mehr ein jüdischer Denker, als das gemeinhin angenommen. Ich kann mir vorstellen, dass Sie vielleicht auch auf diese Frage noch näher nachher eingehen. Okay, ich habe es auch nie sehr grundlegend erforscht. Ich kann nur sagen, dadurch, dass ich diesen Aufsatz gefunden habe, der übrigens vom Archivar der New York Public Library, immer die zweitgrößte Bibliothek der Welt, als sicher nicht von Fromm identifiziert wurde, dieser Aufsatz, und der ist ganz eindeutig von Fromm, Handschrift, alles ist völlig... gibt es überhaupt gar keine Zweifel. Aber durch den Fund dieses Beitrags ist mir deutlich geworden, da ist ein inhaltlicher Entfremdungsprozess stattgefunden, zu dem Fromm selber nicht Stellung nimmt. Fromm hat ja irgendwie den Aufsatz auch in der Schublade verschwinden lassen bei sich und ist dann eben mit den Unterlagen aus den 30er und 40er Jahren an die New York Public Library gekommen. Für Fromm war die Geschichte mit dem Anhang, den er zuvor vor der Freiheit geschrieben hat, 1941, war dieses Thema abgeschlossen. Von dort her, denke ich, hat er auch da kein Bedürfnis gehabt, den Aufsatz vielleicht doch noch irgendwo zu veröffentlichen. Aber Fromm war dieser Aufsatz sehr zentral. Er hat auf diese erste Kritik im Winter 36/37, die da kam, war er bereit, das Ganze noch einmal zu überarbeiten, hat aber nichts genützt. Er ist einfach... Vom Ansatz her war das ein Verrat an Freud für die Leute von dort. Ich denke, das ist ein wichtiger Strang, den man bei Löwenthal zum Beispiel auch später noch beobachten kann, dass Löwenthal an der Stelle genau mit Fromm ins Gericht geht. Ich denke, es gibt ganz andere Linien, die auch zu der Entfremdung geführt haben. Das eine war, man muss sehen, der Fromm hatte 1931 eine offene Tuberkulose entwickelt, war 3 Jahre in Davos, mehr oder weniger in Davos, hat da zwar ganz viel geschrieben und auch für die Zeitschrift für Sozialforschung Rezensionen gemacht und so weiter, aber er hat faktisch nicht am Institutsleben aktiv teilgenommen. Das Gleiche ging dann aber nach der Emigration weiter. Fromm hat sehr dafür gesorgt, dass das Institut mit an die Columbia University kommen kann. Aber Fromm hat immer wieder Fieberanfälle gekriegt, ist dann wochenlang in New Mexico gewesen oder auf irgendeiner Schiffsreise, weil der seiner Lunge besser getan hat. Das heißt, der Fromm hat nicht viel erbracht für das Institut, das muss man auch sehen. Der hat einen guten Vertrag gehabt, ganz gut Geld verdient dabei, aber er hat eigentlich dem Institut nicht sehr viel aus seiner gesundheitlichen Situation nicht sehr viel bringen. Und eine dritte, glaube ich, schon sehr wichtige Entwicklungslinie, die nun an die massive Geschichtsklitterung anknüpft, die es gegeben hat im Hinblick auf die Bedeutung, die Fromm für die Programmatik des Instituts für Sozialforschung hatte, dass eben Fromm nun tatsächlich, man sagen muss, und das ist aus dem von Ihnen herausgegebenen Briefwechsel von Horkheimer und Fromm auch meiner Meinung nach ganz eindeutig ersichtlich, Fromm war der entscheidende Ideengeber in der ersten Hälfte der 30er Jahre für die Programmatik des Instituts. Er hat die Idee mit dem autoritären Charakter entwickelt. Er hat im Wesentlichen die Untersuchungen, die da ja in ganz Europa gemacht wurden, hat er sozusagen von der Theorieseite her mitbegleitet und so weiter. Das heißt, Fromm war die entscheidende, in meiner Sicht, aus Grund der Quellenlage, die man heute zur Verfügung hat, kann man sagen, Fromm war da der Intimus, an der Stelle der Intimus für Horkheimer, sagen wir mal bis 34, 35, würde ich auch aus der Korrespondenz so schließen. Und da ist nebenher immer wieder Adorno mit aufgetaucht, mit der sehr viel abstrakter, sehr viel philosophischer war, von dort her sicher den Horkheimer auch sehr schnell beeindrucken konnte und dem es ein großes Anliegen war, nachdem Fromm diese Kritik an Freud formuliert hatte, sich an die Stelle von Fromm zu bringen. Ich glaube, das kann man im Nachhinein durchaus sagen, dass es die eindeutige Tendenz gab, hier diese Rolle als Vordenker zu übernehmen, die er dann auch grandios ausgefüllt hat, diese Rolle, aber die eben auch dazu geführt hat, dass Fromm dann verabschiedet wurde und es dann noch eine Weile, 39, ein Hickhack gab, weil Fromm einen Lebensvertrag hatte. Und wenn der Lebensvertrag gekündigt wird, mit welcher Abfindung dann Fromm hier aus dem Institut ausscheidet. Also das war aber so der Schlusshickhack, den es gab. Die eigentliche Entfremdung, denke ich, hat da 37 bereits stattgefunden. Und ab 37, wenn ich es richtig weiß, ich bin kein wirklicher Historiker der Frankfurter Schule, lass mich da gerne korrigieren von anderen, aber ab 37, finde ich, ist der Einfluss von Adorno deutlich spürbar und ist der Stern Fromm gesunken. Aber es war ein Bündel von... Es ist eine ungeheure Geschichtsklitterung passiert, da, wozu die Frankfurter Historiker selber dazu beigetragen. Das hat angefangen mit Dialectic Imagination von Martin Jay, mit dem der mit Fromm Kontakt aufgenommen hat, dem der Fromm auf 12 oder 17 Seiten genaue Darstellung gegeben hat, wie die realen Verhältnisse damals waren und ein Minimum davon nur benutzt hat, weil man sozusagen in dieser Verleugnung Fromms, man aus dieser Verleugnung Fromms, der Verleugnung der Bedeutung Fromms für die Frankfurter Schule nicht heraus konnte. Das war so Mainstream, das ging so weit, also immer mit dem Verdikt, als Fromm mit Furcht vor der Freiheit veröffentlicht hat, ist das ein Rückfall in idealistisches Denken gewesen. Und wenn ein Promovent das nicht wiedergekäut hat, dann hat er größte Schwierigkeiten gehabt, seine Promotion in Frankfurt durchzubringen. Also so irrewitzige Dinge hat es.
So ganz war es nicht. Also auch noch die Rückfall der Freiheit ist ja sehr lobend rezensiert worden in der Zeitschrift für Sozialforschung 42 oder 41, also in einer der letzten Nummern. Also man hat schon sozusagen auf mehreren Ebenen hier agiert. Man wollte einigermaßen politisch gute Verhältnisse zu Fromm und seinen Anhängern behalten. Ja, es ist nicht so, dass man ihn sozusagen ständig verleugnet hätte, sondern das bezog sich dann schon auf die Essentials, die Frage der Triebtheorie, die Frage der Sexualität. Da war man einfach unterschiedlicher Meinung und hat gesagt, hier müssen wir klare Abgrenzungen machen.
Also ich verstehe jetzt meinen Beitrag auch nur sozusagen als ein Referat, wo sozusagen ein anderes Referat im Sinne einer auch noch einmal anderen Sicht gerne seinen Platz finden kann. Ich sehe es natürlich immer aus einer sehr frommschen Brille.
Ich wollte noch eins nachschieben, zwischen Horkheimer und Fromm gab es ja auch ein sehr persönliches, schwieriges Verhältnis, dadurch, dass er das Geld nicht hatte oder nicht vorsprechen wollte für die Kaution seiner Mutter. Horkheimer hatte ja wohl das Geld und brauchte dieses Geld, damit seine Mutter in die USA einreisen konnte, und Horkheimer hat sich da verweigert. Ja. Das war für mich eigentlich, wir haben ja damals den Briefwechsel mit Burkhardt bei dir angeguckt, das war für mich, glaube ich, ein wichtiger persönlicher Frust, der auch eine mögliche gute Zusammenarbeit später verhinderte, was bei Marcuse ja doch eher noch möglich war.
Ja.
Horkheimer und Fromm haben sich ja dann nie wieder auf einer persönlichen Ebene
Also das, wenn es überhaupt noch eine Form von Wertschätzung von, auch von Seiten Fromms für jemanden von den früheren Kollegen gab, dann war das so Marcuse, komischerweise, mit dem es die heftigsten Auseinandersetzungen Mitte der 50er Jahre dann gegeben hat. Aber Fromm und Marcuse haben sich 1969 bei den Salzburger Hochschulwochen getroffen und gut miteinander diskutieren können. Das ist nicht der Punkt.
Ja. Aber das war keine gute Diskussion.
Naja, gut, aber trotzdem. Aber immerhin haben sie miteinander gesprochen.
Ja, ja.
Nein, ich sage das deshalb. Also der Fromm hat da ab 1967 zunächst im Sommerhalbjahr und ab 1970, ab 1973 ganzjährig in Locarno gelebt. Der Horkheimer in Montagnola, dazwischen ist der Gambaronio gewesen. Die haben nie das Telefon in die Hand genommen, um zu sagen, hallo Max, wie geht's dir? Oder hallo Erich, was machst du? Das war einfach aus und vorbei. Und Fromm hat sehr, also mir gegenüber in Gesprächen, sehr wenig Wertschätzendes, vor allem über Horkheimers etwas religiöse Wende in der letzten Zeit, sehr entwertende Sätze dargetan. Wie wenn jetzt auf einmal, vielleicht ist doch noch alles andere und der liebe Gott spielt vielleicht doch noch eine Rolle oder so irgendwas. Keine Ahnung, worauf da Fromm Bezug genommen hat. Aber es gab so Äußerungen, dass vielleicht doch alles noch einmal anders sein könnte angesichts des Todes. Sowas hat es bei Fromm nie gegeben und da hat er bloß Verachtung dafür, Fromm, gehabt. Also wenn es eine wirklich emotional belastete Beziehung gab, die nie aufgelöst wurde, dann ist das die zwischen Fromm und Horkheimer gewesen. Während alle anderen fand ich nie so, mit Ernst Simon hat er sich ganz gut arrangieren können. Und so, nicht?
Adorno.
Und Adorno, na gut, Adorno hat es nie eine Beziehung gegeben. Aber mit, wenn man guckt, die Briefe, mit welcher Verehrung die beiden Horkheimer und Fromm miteinander sprechen und füreinander sprechen, das ist schon, also nicht nur jetzt, dass es Formeln waren, die man gebraucht hat, sondern es war wirklich etwas sehr vom Herzen kommendes, das einfach völlig gekippt ist und nie aufgelöst wurde, also nie in irgendein Gleichgewicht noch einmal gebracht wurde dabei.
Jürgen, also, wolltest du noch was sagen?
Ja, ich wollte das sagen, was Rainer gab zuletzt, gerade weil sie so ein intensives Verhältnis zueinander hatten, ich glaube,
genau.
Ist das genau hinterher so schief gegangen? War das hinterher nicht mehr möglich, nochmal wieder sich zu versöhnen?
Ja.
Ein Moment, eigentlich der Herr hinter Ihnen war noch da.
Herr Faustmann, ja.
Aber dann als nächstes.
Von der Dissertation bis zum autoritären Charakter, da kam es ja methodisch jetzt zu den empirischen Anteilen. Wie ist Fromm dahin gekommen, jetzt sowas Empirisches da anzugehen? Ist das von ihm gekommen oder ist er also an ihn herangekommen?
Na, das ist der Soziologe. Soziologische Theorien kriegen erst ihre Gültigkeit, indem man ein Stück empirische Validierung hat.
Ne?
Ja. Also ich meine, es war ja auch das Erstaunliche, dass Fromm die erste psychoanalytische empirische Untersuchung da gemacht hat. Und ich denke, dass das schon zur Programmatik dieses sozialwissenschaftlichen Instituts auch gehört hat, dass man hier Empirie treibt und nicht bloß irgendwelche abgehobenen Theorien entwickelt. Ne?
Naja, würde ich schon noch ergänzen wollen. Also ich meine, hinter der empirisch-soziologischen Frage steht eine politische Frage. Und die politische Frage ist die Marxisten damals enorm umgetrieben hat, nämlich die sogenannte Frage der sogenannten ausgebliebenen Revolution. Ja, also es gab zwar so Ansätze einer deutschen Revolution 1918, aber es war nicht das, was sich die in der marxistischen Revolution, in der marxistischen Theorie man sich unter Revolution vorstellt, nämlich ein massenhaftes sich auflehnen gegen nicht mehr legitime Herrschaft. Und dieses Ausbleiben kann man ja schon ein Stück zurückdatieren,
richtig, ja,
dass überhaupt der Weltkrieg möglich war.
Ja.
Das ist, glaube ich, die politische Ausgangsfrage. Nach 1918 dann die Entwicklung in der Weimarer Republik. Und diese politische Frage, die war das, was die soziologische Untersuchung motiviert hat.
Okay.
Jetzt,
Ich habe gerade im Moment eine Not, das ein bisschen in Bezug zu bringen zu dem, was vorhin, also in welcher Fragestellung steht das eigentlich? Also, ich konnte den Kontext trotzdem jetzt nicht zu dem, was ich gesagt habe, so herstellen, aber Ihre Beobachtung ist natürlich völlig richtig, dass es eine Entwicklung, zumal in unserer heutigen Zeit gibt, eine Entwicklung, die immer stärker die Emotionalität des Menschen, die kognitiven Fähigkeiten des Menschen in Abhängigkeit von den Dingen, die man vorgedacht, vorgebildet, vorgefühlt bekommt. Also dass eigenes Gefühl nicht mehr gewagt wird, eigenes Denken nicht mehr gewagt wird, sondern man eben googelt und guckt, da hat doch schon mal jemand was gedacht. Und also, ob man das regressiv nennen kann, sicher trägt es dazu bei, dass das, was Fromm mit dem Begriff der produktiven Orientierung, dass man aus seinen eigenen mentalen, geistigen, kognitiven Kräften schöpft, dass diese Fähigkeit reduziert wird und dass die, so, ich sage da gern, deaktiviert wird oder verkümmert. Das ist sicher eine Entwicklung, die wir heute sehr stark beobachten können. Ich würde aber das Beispiel, was Sie von diesen Managern, die einen Haufen Geld verdienen und die da in einer, ich würde das eher als ein Prozess der Achtsamkeit oder der Konzentration auf sich selbst als eine wesentliche Voraussetzung, um überhaupt wieder an etwas Produktive, an seine eigene Produktivität zu kommen. Also das kann man wahrscheinlich unterschiedlich deuten. Aber es führt uns jetzt ein bisschen arg weit weg von dem Thema der Theorieentwicklung und der jüdischen Ursprünge. Und was hat der spätere Fromm mit dem frühen Fromm zu tun? Ja, bitte.
Eine letzte Frage.
Also ich kenne diesen Aufsatz zum Gefühl der Ohnmacht von Fromm, der ja auch in der 1937 erschienen ist, auch in der Ausgabe. Das heißt, der war ja danach dem abgelehnten Artikel, glaube ich.
Ja.
Das heißt, der Artikel war dann sozusagen für die anderen dann wieder okay. Ja? Also den haben sie ja dann publiziert in der Zeitschrift für Sozialforschung. Das war auch in der Ausgabe, wo man
Na, es gibt ja schon noch Publikationen, ich glaube die letzte, mindestens 38, ich glaube auch noch 41 ist eine Rezension von Fromm erschienen in der Zeitschrift für Sozialforschung. Das war nicht der Punkt und ich meine, der Beitrag zum Gefühl der Ohnmacht, der 37 erschienen ist, der ist ja redaktionell vermutlich 36 abgeschlossen gewesen und der war jetzt auch nicht Theorie belastet an der Stelle, nicht? Also der hat ja nun nicht diese... die Konzeption die methodologische Konzeption einer, dieses sozialwissenschaftlichen Instituts in Frage gestellt. Insofern muss es darüber keinen Konflikt gegeben haben. Aber es ist insofern ein interessanter Beitrag, weil es überhaupt der letzte ist, den Fromm noch Deutsch geschrieben hat. Ab da, ab 38 hat Fromm dann alles Englisch publiziert. Und das ist sicher auch ein solcher Punkt, dass Fromm einfach sehr viel offener, sehr viel direkter sich auf diese amerikanische Welt eingelassen hat und das nicht unbedingt gutiert wurde von allen. Das ist sicher auch ein Moment gewesen, dass es Fromm auch mit dem Englischen sehr viel besser und leichter tat als alle anderen im Institut. Aber das sind, ich denke, ausschlaggebend war wirklich diese theoretische Dissonanz, die es gab und die zu dieser Kontroverse führte und zu Fromms Ausscheiden. Also meiner Einschätzung nach war das das entscheidende Moment. Und dass einem solchen, ich meine, es hat zwei große, sehr narzisstische Menschen damals gegeben. Das ist der Fromm und das ist der Adorno gewesen. Nicht? Und dass man diesem Fromm, der nun so bestimmend war in vielen theoretischen Hinsichten, dass man dem verweigert, seinen neuen Gedanken noch in dieser Zeitschrift zu veröffentlichen, das ist schon eine ungeheuer tiefe Kränkung.
Ich habe noch eine letzte Frage. Wenn die Pessach 26 aufgehört haben, observant zu leben und dann ja im Sommer geheiratet haben, weißt du, ob das eine, ich kann mir nicht vorstellen, dass es eine rein bürgerliche Hochzeit war. Die hatten ja zeitgleich noch das Therapeutikum.
Ja.
Weiß man irgendwas über die Hochzeit, ob die religiös, also ich nehme an, sie wurde noch religiös begangen, aber weiß man da irgendwas von?
Also das betrifft eine umfassendere Frage, dass man von Fromm her so gut wie gar nichts weiß, was in den 20er Jahren war. Also diese Geschichte mit der Frieda, dieser 11 Jahre älteren Psychiatrin, die er dann geheiratet hat aus einer Übertragung, so klug war er natürlich dann, dass er das später auch gemerkt hat, und von der er aber gleichzeitig nicht loskam. Also er hat mir gegenüber mal erzählt, Grodeck, dieser Baden-Badener Arzt, der habe ihm mal auf den Kopf hin zugesagt, als er die Tuberkulose entwickelt hatte, Erich, du kannst dich von deiner Frieda trennen, dann musst du nicht in die Quarantäne wegen einer solchen Krankheit gehen, du bist unfähig, dich von der Frau zu trennen. Richtig? Also es sind schon scharfe Dinge da. Die aber, also sagen wir mal, auch Dinge, die für den Fromm selber nicht gerade sehr honorig sind oder die man nicht unbedingt gern weitererzählen will. Ich habe Fromm in den Jahren, als ich bei ihm war, immer wieder zu seinem Leben angefragt, gerade für die 20er Jahre, weil ich auch dann dran war, einen biografischen Überblick oder eine biografische Skizze, die Gesamtausgabe, wo er die ersten beiden Bände noch miterlebt hat, die einzuleiten. Von dort her war ich sehr daran interessiert, rauszukriegen, was war da. Und er konnte sich immer nur falsch erinnern oder es hat einfach nicht gestimmt. Und die wenigen Informationen, die wir jetzt heute haben, das meiste davon, was da mit dem Rabinkow war und was mit der Frieda und mit dem Therapeuten. Das ist im Grunde dieses eine Interview, das die Frieda 1954 gegeben hat und transkribiert wurde und das ich 1983, als ich mal in Chestnut Lodge war, von einer Sozialarbeiterin heimlich ausgehändigt bekommen habe. Also Fromm selber hat sich äußerst schwer getan, hier Erinnerungen zu haben, die verlässlich sind. Auch Er ging dann nach München und war bei dem Wittenberg und was war das Motiv, warum ging er nach München und so weiter, weiß man alles nicht, also bisher nicht. Vielleicht, ich habe jetzt erfahren, dass der Nachlass von der Frieda aus dem Zustand des Restricted Papers 2021 zu Ende ist. Vielleicht gibt es da ja noch ein bisschen was, aber es gab im Nachlass von Fromm zum Beispiel überhaupt nichts zu Frieda. Es gab ein kleines Bildchen da drin, wo sie mit abge... und ein größeres Foto, aber kein Schriftstück, nichts. Also es ist schon eine schwierige Geschichte gewesen.
Vielen Dank.
Bitte.